Ihr Lieben, die ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen seid, euch allen ein herzliches Willkommen. Die meisten von euch kennen mich ja. Ich war über Jahre hier als Prediger tätig, bin der Joachim Glanz. Meine Frau und ich, wir wohnen zurzeit in Neumarkt in der Oberpfalz. Und bevor ich die Kinder einlade, nach vorne zu kommen, möchte Ingrid gerne etwas der Gemeinde mitteilen.
Wir waren ja an dem letzten Sabbat, an dem Jubiläumssabbat noch hier und uns wurde dort ein Fotoalbum gereicht. Viele von euch haben etwas da reingeschrieben und ich möchte einem jeden, der da was geschrieben hat, ganz herzlich danken. So hin und wieder blätter ich mal durch und da kommen schöne Erinnerungen hoch. Wir haben dir den Dank, der dort in geäußert wurde, weitergegeben an unseren Gott. Danke.
Danke. Also die Gewohnheit ist bei mir geblieben. Es gibt ja gute Gewohnheiten, die wollen wir beibehalten. Andere sollten verändert werden oder total aufgegeben werden. Und wenn ich in einer Gemeinde bin und es gibt ein oder mehrere Kinder, dann gehören die Minuten, die ersten Minuten vor der Predigt den Kindern. Kommt ihr bitte hier nach vorne? Tim. Dieser Junge, der ist ein bisschen größer als der Tim, aber der soll heute Morgen mal Tim heißen. Tim ist 4 Jahre alt. Oh ja, du möchtest auch kommen. Helf doch bitte der Kleine hier rauf. Oh, super. Okay. Du kannst dich auch hinsetzen, wenn du möchtest. Gut, der Tim wohnt mit seinen Eltern, Mama und Papa, und mit 2 Geschwistern in Österreich. Er heißt Schwabe. Tim hat große Freude. Sie ist noch beim Überlegen. Tim hat große Freude mit Mama und Papa, auch mit den Geschwistern. Sie wohnen in einem Holzhaus. Tim und seine Eltern wohnen in einem Holzhaus. Es war in der Nacht. Du kannst dich jetzt wieder setzen, okay? Es war in der Nacht. Es wurde heiß. Ein eigenartiger Geruch. Der Papa wurde dadurch wach. Und dann auf einmal entdeckte er schon Feuer im Haus. Ein Holzhaus. Feuer. Das Feuer brach im Keller aus und es kam langsam nach oben dort, wo die Familie Schwabe gelebt hat. Der Vater wurde wach. Er ging sofort zu seiner Frau, hat sie gerüttelt und gesagt, Frau, steh auf, es brennt, lass uns sofort ins Kinderzimmer laufen und die Kinder wecken. Sie sind ins Kinderzimmer hinein, Kinder geweckt, Kinder sofort raus, es brennt. Und die Kinder sind alle rausgelaufen, bis auf Tim. Tim hatte Angst vor dem Feuer. Tim ist die Treppen hinaufgelaufen. Eltern und die 2 Geschwister sind hinaus. Und als sie draußen waren, da brannte schon die Haustür lichterloh. Ganz schlimm. Und der Vater, der sagte, wo ist der Tim? Ja, wir haben ihn nicht gesehen. Ich dachte, wir sind alle zusammen rausgegangen. Und dann wollte der Vater ins Haus wieder zurücklaufen, den Tim holen. Und die Mutti hat ihn zurückgehalten. Nein, da läufst du nicht hinein. Und die beiden Kinder haben den Vater auch festgehalten. Da kannst du nicht mehr rein. Es brennt zu stark. Wir können nur noch eins machen. Und dann haben sie Stoßgebete zu Gott geschickt. Lieber Gott, du weißt, wo der Tim ist. Behüte ihn. Lieber Gott, du weißt, das Haus brennt. Sei mit Tim. Lieber Gott, hilf uns, dass wir den Tim wiederbekommen. Einfach so kurze Gebete. Lieber Gott, hilf. Es hat nicht lange gedauert. Dann oben aus dem ersten Stock rief jemand, hier bin ich, hier bin ich, Mama, Papa, wo seid ihr? Und da sagte der Papa laut, er rief, Tim, wir sind hier draußen. Tim, pass jetzt gut auf. Ja, aber Papa, ich sehe dich nicht. Aber ich sehe dich, Tim. Tim, pass gut auf. Du steigst jetzt auf die Fensterbank und dann springst du aus dem Fenster runter. Papa wird dich auffangen. Und dann ging der Papa zum Fenster hin, aber Tim konnte den Papa nicht sehen. Aber der Papa konnte Tim sehen. Tim, jetzt kannst du springen. Papa, 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 du fängst mich auch wirklich? Jawohl, ich fange dich. So, du bist jetzt 4 Jahre. Unten steht dein Papa. Und er würde sagen, wie heißt du nochmal? Ben. Ben. Der würde sagen, Ben, spring runter. Würdest du runterspringen? Papa fängt dich auf. Der Papa will dich auffangen. Würdest du springen, wenn der Papa das sagt? Wer von euch würde springen? Darf ich das mal fragen? Du. Okay. Der Tim, der hat gesagt, Papa, ich springe und ich weiß, du fängst mich auf. Ja, ich fange dich auf. Und dann ist der Tim gesprungen und er wurde aufgefangen von seinem Papa. Und sie haben sich ganz, ganz lange gedrückt und dann kam die Mutti, die wollte den Tim auch drücken und die anderen Geschwister ebenfalls. Ihr Kinder, es gibt auch eine Geschichte in der Bibel. Da hat auch jemand gesagt, Vater, ich springe in deine Hände, Vater, pass auf mich auf und ich weiß, bei dir bin ich am besten aufgehoben. Das war bei unserem Herrn Jesus Christus, als er am Kreuz hing und er hat sich total in die Hände von seinem Vater fallen lassen und der Vater hat auf den Herrn Jesus aufgepasst. Ihr Kinder, wenn es uns gut geht, dann dürfen wir Gott danken. Und wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir eine Not oder ein Problem haben oder Sorgen haben, dann dürfen wir auch sagen, lieber Gott, hilf, so wie es die Familie Schwabe getan hat. Und der liebe Gott hat geholfen. Er hilft vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber er will gerne helfen. Das war eure Geschichte. Und am Schluss des Gottesdienstes. Kapitel 17, ab Vers 1 möchte ich gerne lesen. 1. Könige, Kapitel 17. Und es sprach Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es. Und da kam das Wort des Herrn zu Elia, gehe weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Vers 5. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Ahab war König des Nordreiches Israels und er regierte so etwa von 874 bis 852, also circa 22 Jahre. Und in dieser Zeit war auch Elia als Prophet tätig. Ahab, der als König ein gutes Beispiel geben sollte, lebte und handelte ganz bewusst gegen Gottes Anweisung. Zum Beispiel Ahab, der als König ja ein Vorbild sein sollte, nahm Isabel, eine Tochter des heidnischen Königs Etbal, zu Frau. Und dieser König Etbal war nicht nur König, sondern er war auch heidnischer Priester. Das heißt, Isabel war sowohl eine Prinzessin als auch heidnische Priestertochter. Des Weiteren durfte die Isabel ihre 450 Baalspropheten und die 400 Aschera-Propheten von ihrem Sidon mit nach Samaria nehmen. Und in Samaria baute der König Ahab sogar einen Tempel für Baal. Und in diesem Tempel hat er Baal angebetet und Opfer dargebracht. Auch ließ Ahab einen weiblichen Götzen anfertigen, Aschera genannt. Der männliche Götze war Baal und der weibliche Götze Aschera. Welche massiven Gräuel wurden doch durch Ahab, diesen Obersten des Volkes Gottes, praktiziert. Ihr Lieben, wiederholt sagt uns die Bibel, dass Ahab mehr Dinge tat, die dem Herrn missfielen, als alle Könige vor ihm. Wegen seines bewussten antigöttlichen Lebensstiles sandte unser Gott den Propheten Elia zu ihm. Elia lebte zu der Zeit in der Stadt Tischbe. Und von Tischbe bis Samaria waren es circa 60 Kilometer. Das heißt, Elia war ungefähr 3 Tage unterwegs. Als er dann vor König Ahab stand, stand er vor ihm als Gesandter Gottes. Denn im Vers 1 heißt es, Vers 7, Kapitel 17, Vers 1, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen fallen. Und König, weißt du auch, warum das Ausbleiben des Regens stattfindet? Das Ausbleiben des Regens ist eine bewusste, ein bewusstes antigöttliches Handeln von deiner Seite. Wenn ihr möchtet, ihr könnt etwas hineinlegen, hier in 1. Könige 17. Ich lese jetzt einen Text aus dem 5. Buch Mose, 5. Buch Mose, Kapitel 11. 5. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 16 und 17. 5. Buch Mose 11, die Verse 16 und 17. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse und ihr abfallt und dienet anderen Göttern und betet sie an. Hütet euch davor. Und dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, dass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt. Diese angekündigte Trockenperiode, weder Tau noch Regen, war eine Kampfansage an Baal. Denn bei den Heiden war Baal der Gott, der für Regen, der für Tau und für Fruchtbarkeit verantwortlich war. Ihr Lieben, wenn es genügend Feuchtigkeit von oben gibt, dann gibt es fette Ernten auf den Feldern, reichlich Ernten in den Obstplantagen. Und was die Viehherde angeht, wird sie gesund sein. Sie wird sich vermehren, denn es gibt ausreichend Wasser und Gras. Den Götzen Baal zu dienen und ihn anzubeten, verhieß also Wohlergehen. Denn Baal, und ich wiederhole mich, war damals der Fruchtbarkeitsgott. Elias angekündigtes Strafgericht war also eine Kampfansage an den Fruchtbarkeitsgott. Die Bibel berichtet uns, dass nun anstatt Fruchtbarkeit Dürre vorherrschte. Ich kann mir vorstellen, wie Isabel, Ahab, die 850 Baals-Propheten und das Gros des Volkes Israel Baal um Regen baten, aber es geschah nichts. Baal versagte jämmerlich. Ihr Lieben, die Trockenperiode war ein Beweis, dass ein allmächtiger Gott immer noch zuständig ist für Regen. Dort, wo unsere Beziehung zu Gott und zur Gemeinde nachlässt, und ich übertrage das jetzt mal in das Geistliche, dort, wo unsere Beziehung zu Gott und zur Gemeinde nachlässt, beginnt es geistlich dürr zu werden. Wir trocknen innerlich peu à peu geistlich aus. Und wenn Gott verdrängt wird, zum Beispiel durch zu langes Fernsehgucken, zu langes Spielen mit dem Handy, da gibt es ja genügend Spiele drauf und auch mit dem Tablet und mit anderen Dingen. Wenn wir da sehr viel Zeit verbringen, dann kommt etwas anderes zu kurz. Es schleicht sich langsam. Wirklich schleichend, eine geistliche Dürre ein. Doch Zeit mit Gott zu verbringen, führt zum inneren Geborgensein. Und ich bin jetzt wieder bei Ahab, Isabel und Elia, weil Elia die Folgen der bewussten Missachtung des Wortes Gottes an König Ahab weitergab. Deswegen wollten Isabel und Ahab ihn töten. Doch unser Gott, der über allem steht, ließ seinen Diener nicht allein. Er kümmerte sich um ihn. Nach dieser drastischen Ansage, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Regen noch Tau kommen. Nach dieser drastischen Ansage sagte Gott zu Elia, Vers 3, Elia, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst dort aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Und Elia ging und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Dieses war Gottes Rettungsplan für Elia. Elia, geh weg von hier. Elia, verbirg dich. Elia, tauche unter. Und Gott sagte ihm auch, wo er untertauchen sollte. Solch einen Gott haben wir. Elia zögerte keinen Augenblick, sondern machte sich sofort auf den Weg. Ihr Lieben, bei Elia hätten genauso auch Fragen aufkommen können, wie zum Beispiel, Herr, der Bach Krit gehört doch zum Herrschaftsbereich von König Ahab und von der Isabel. Sie werden mich dort auch suchen. Herr, der Bach führt doch nur dann genügend Wasser, wenn es reichlich regnet, denn der Bach wird von keiner Quelle gespeist. Und wenn es Dürre ist, dann hört auf einmal das Wasser auf zu fließen. Und dann, lieber Gott, dann sollen die Nahrungsmittel durch Raben gebracht werden. Raben, die unreine Tiere sind. Solche Fragen hätten bei Elia aufkommen können, aber sie kamen nicht auf. Er vertraute zu 100% seinem Herrn Jahwe und er marschierte los. Ich habe eine Karte mitgebracht für die, die hier vorne sitzen. Die können das sicherlich ganz gut sehen. Das ist die Karte von Israel. Hier oben haben wir den See im Norden, den See Genezareth. Hier unten das Tote Meer. Hier ist der Jordan, der die beiden Seen miteinander verbindet. Und hier drüben haben wir den Bach Krit. Und hier die Stadt Samaria. Von dem Bach musste er, oder von Tischbe musste er rüber marschieren nach Samaria, diese 60 Kilometer. Und dann sagte Gott, kehre wieder zurück und verbirg dich dort in dieser Felsenschlucht. Und die Frau vom König Ahab kam von hier ganz im Norden, das ist Sidon. Könnt ihr es nachher auch anschauen, wenn ihr möchtet. Er ist also losmarschiert, weil Gott es sagte. Und als er dann in dieser Felsenschlucht am Bach Krit war, lebte er täglich abhängig von Gott. Wisst ihr, was mir so bewusst geworden ist, als ich über diese Verse nachdachte? Unser Gott gab dem Elia nur die tägliche Ration, nicht mehr. Denn jeden Morgen und jeden Abend kamen die Raben. Er bekam nur das tägliche Brot. Aber Elia vertraute der Zusage Gottes, er zweifelte nicht, denn Gott hatte gesagt, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen, und sie sollen morgens und abends kommen. Im Neuen Testament lautet die vierte Bitte im Vaterunser, unser täglich Brot, gib uns heute. Da steht nicht drin, gib uns für die ganze Woche das täglich Brot, sondern unser täglich Brot gib uns jetzt, gib uns heute. Gib uns das, was wir heute zum Leben brauchen. Und Jesus sagt im selben Kapitel, macht euch nicht unnötig Sorgen bezüglich Essen und Trinken und Kleidung. Schaut doch zu den Vögeln. Ich versorge sie. Schau zu den Lilien. Auch für sie bin ich da. Wenn ich für diese Dinge sorge, dann werde ich genauso auch Sorge tragen für euch. Der Prophet Jesaja sagt im Namen Gottes: Hört, die ihr mir nahe seid, wer ehrlich und aufrichtig lebt, für den will ich da sein. Sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat er gewiss. So ist Gott. Wir dürfen, ja, wir sollen ihm vertrauen. Sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat er gewiss. Der Apostel Paulus, der Übermenschliches erlebt hat, er schrieb an seine geliebte Gemeinde in Philippi: Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich bin nochmals bei Elia am Bach Krit. Gott benutzte als Versorgungsflieger Raben. Raben sind Diebe. Sie nehmen gerne das mit, was glitzert und blinkt. Auch sind sie Nesträuber, Aasfresser und vernachlässigen häufig ihre Jungen in ihrem Nest. Diese unreinen Vögel und Banditen benutzte Gott als Versorgungsflieger für Elia. Indem Gott diese unreinen Tiere gebrauchte, will er uns mitteilen, auch diese Tiere, diese Unreinen sind meine Geschöpfe. Die Raben, Unrein und Diebe, standen zu Elias Zeit im Dienst des allmächtigen Gottes. Übrigens, auch Noah hat einen Raben aus der Arche wegfliegen lassen. Der Rabe sollte herausfinden, ob sich die Wasser der Flut schon zu Genüge zurückgezogen haben. Die Raben, die zur Zeit Elias, Gottes Versorgungsflieger, waren, holten ihre Speisen natürlich aus einem Gebiet, in dem die Vegetation noch in Ordnung war. Denn dort, wo es Dürre war, gab es fast nichts mehr oder nichts mehr zu essen. Obwohl die Raben, ich habe es schon erwähnt, solche Banditen waren. Und sie hätten sicherlich die Speisen, die sie genommen haben und zu Elia gebracht haben, selber gerne gegessen, aber sie standen im Auftrage des Allmächtigen und haben das durchgeführt, was Gott ihnen sagte. Und während Elia auf die Raben wartete, lernte er Tag ein, Tag aus, absolut sich auf Gott zu verlassen, Gott zu vertrauen. Auch wir müssen lernen, uns mehr und mehr auf Gott zu verlassen. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir das ein und andere nicht begreifen. Auch wenn wir nicht begreifen, warum wir gerade diesen Weg gehen sollen oder warum er gerade diesen Weg für mein Leben zulässt. Gott als der Allwissende weiß am besten, was für uns gut ist. Hab Vertrauen zu mir, so ruft er uns zu. Dora Rappert lebte von 1842 bis 1923. Sie war Schweizerin, eine evangelische, überzeugte Christin, Missionarin, Kirchenliederdichterin. Auch übersetzte sie einige Glaubenslieder aus dem Englischen ins Deutsche. Unter anderem, wir kennen das Lied Sicher in Jesu Armen. Das kommt aus dem Englischen, sie hat es übersetzt. Oder ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Auch übersetzte sie das Lied, das uns gut bekannt ist. Ich vertraue dir, Herr Jesu. Und wir wollen dieses Lied gemeinsam singen. Die Blätter werden nun ausgeteilt und wer das Blatt behalten möchte, darf es behalten. Ansonsten sammle ich es am Schluss wieder ein. einer Strophe, die jetzt hier auf meinem Blatt nicht steht, da sagt sie, dieses Lied, das sie übersetzt hat aus dem Englischen: Ich vertraue dir, Herr Jesu. Niemals lass mich gehen zurück. Ich vertraue dir in allem, in jedem Augenblick. Ihr Lieben, in späteren Jahren litt Dora Rappert immer wieder an starken Kopfschmerzen. Und etliche Jahre später bekam sie sogar ein furchtbares Kehlkopfleiden. Trotz ihrer körperlichen Schwäche, trotz ihres Leidens, blieb Dora eine feine, bibelgläubige Christin. Sie warf ihr Vertrauen nicht weg. Sie tat es genauso wie Elia. Elia vertraute zu 100% seinem Gott und der göttlichen Führung. Wie wird es dem Propheten in dieser einsamen Schlucht gegangen sein? Ihr Lieben, Tag für Tag durchbrachen das Plätschern des Gebirgsbaches und das Krächzen der Raben Elias Stille und Einsamkeit. Jeden Morgen und Abend zeigte Gott seinen Diener durch die Raben: Ich stehe zu meinem Versprechen. Ich versorge dich. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie Elia Tag ein, Tag aus die Zeit in der Schlucht verbracht haben könnte? Was hättest du getan? Oh, ich muss euch sagen, als Kind habe ich diese Geschichte sehr, sehr gerne gelesen. Es ist eine biblische Geschichte. Es gefiel mir, das mit den Tieren, die da immer wieder anflogen und etwas bei Elia abgegeben haben. Aber ich habe nie über Einzelheiten nachgedacht. Was lief so alles im Kopf von Elia und in seinem Herzen ab? Welch ein Wagnis ist der Elia eingegangen? Gott wird Raben morgens und abends schicken. Ich werde aus dem Bach trinken können und ich werde verborgen bleiben. Die Schergen von Isabel und Ahab werden mich nicht finden. Elia war in allem total abhängig von Gott. Was wird er Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat getan haben? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was Elia wohl in diesen vielen Monaten getan haben mag? Ein von Christoph C. Hentner geschriebenes Lied passt so richtig zu Elias Situation. Er schreibt: In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet. In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Und dann im Refrain danken, loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, reden, hören, Fragen verstehen, die Welt mit seinen Augen sehen. Wir wollen auch dieses Lied miteinander singen. Noch einen kurzen Blick nach Israel. Welche Auswirkungen hatte die Trockenperiode? Felder, Weiden, Gärten und Wälder waren durch die sengenden Sonnenstrahlen sehr braun geworden. Menschen, Haus und Wildtiere litten unter der Hitze und Dürre. Aber weder bei Ahab, bei Isabel, noch bei dem Volk kamen Gedanken der Reue und der Umkehr auf. Wie gerne hätte Gott seinem Volk geholfen. Gott, der sagt: Wenn ihr umkehrt und zu mir kommt, dann will ich vom Himmel her hören und das Unheil abwenden. Das war Gottes Plan. Ich will helfen. Aber man wollte sich nicht helfen lassen. Und Elia, Elia war unauffindbar. Da Ahab, Isabel und das Volk davon überzeugt waren, dass Elia an allem schuld sei, suchte man ihn überall. Und trotz des intensiven Bemühens, Elia aufzufinden, hat man ihn nicht gefunden. Das gibt's doch nicht. Er muss doch irgendwo sein. Er kann doch von dem Erdboden nicht verschwunden sein. Aber Elia blieb verborgen. Unser Gott kann uns schützen und verbergen, sodass uns niemand findet. So war es auch bei diesem Großknecht im Tempel, den Obadja. Er hat 100 Propheten während dieser Zeit der Dürre vor Ahab und Isabel versteckt. Und man hat diese 100 Propheten nicht gefunden, aber er hat sie kontinuierlich mit Brot und Wasser versorgt. Während des Zweiten Weltkrieges war mein Vater bei den Soldaten. Meine Mutter und eine ältere Tante kümmerten sich um 6 Kinder. Ich war damals noch nicht geboren, aber wir hatten eine Landwirtschaft. Und im Sommer arbeiteten 2 Knechte bei uns für etliche Monate auf dem Hof. Und eines Tages hörte man, alliierte Soldaten kommen in unser Dorf. Sie suchten natürlich nach jungen Leuten, die auch Soldaten hätten sein können und vor allen Dingen nach Frauen. Und dann sagte die Mutti, ihr Kinder, ich muss euch verlassen. Ich werde für eine bestimmte Zeit weggehen. Bitte, betet für euch, damit ihr bewahrt bleibt und betet auch für die Mutti. Ja, und dann kamen die Soldaten auch in unser Haus. Und sie fragten, wo Mama, wo Mama? Und die Kinder haben gesagt, wir wissen es nicht. Aber sie muss doch irgendwo sein, wir wissen es nicht. Und die alte Tante hat das jüngste Baby auf den Arm gehabt. Und während die Soldaten so mit den Kindern sprach, hat die Tante so kräftig mal gezwickt, nicht nur einmal. Und das Baby fing an zu schreien. Und die Soldaten haben gemeint, das Baby schreit, weil sie die Gesichter der Soldaten nicht kennt. Und die Soldaten haben sich recht bald dünn gemacht. Nicht rausgegangen, sondern in alle Räume, alles umgewühlt. Vielleicht hat sich doch irgendwo jemand versteckt. Und dann sind sie hinauf auf den Boden, auf den Dachboden dort geschaut, anschließend auf den Heuboden und sind dann auf den Heuboden immer hoch und runter gesprungen. Für sie war es klar, wenn sich da die Frau versteckt hat, dann wird sie irgendwann schreien, wenn so volles Gewicht auf sie niederdonnert. Ja, und als sie niemanden gefunden haben, dann sind sie verschwunden. Etliche Zeit später kam dann die Mutti nach Hause. Und die Kinder haben sich gefreut. Und erst nach dem Krieg hat die Mutti gesagt, wo sie war, wo sie sich versteckt hatte. Sie wollte keinen in Not bringen von meinen Geschwistern, falls sie unter Druck gesetzt worden wären. Und sie sagte, ich habe mich im Heuboden versteckt. Ich war im Heu. Ich habe gehört, wie die Soldaten sich unterhielten. Ich habe es nicht verstanden, weil es Russisch war. Und ich habe noch etwas bemerkt, dass trampelte jemand auf meinen Körper herum. Ich habe es nur leicht so ein bisschen gespürt, obwohl der gesprungen ist. Unser Gott, ihr Lieben, kann bewahren, er kann schützen. Er ist der Allmächtige. Welch einen Gott haben wir und diesen wollen wir anbeten. Ihr Lieben, hier und da höre ich in Predigten, aber auch in Vorträgen eine gewisse Angst. Ich nenne diese Leute die Angstmacher. Eine Angst, die weiter geschürt wird, ist, was alles an Negativen auf uns zukommt, wenn es dem Ende entgegengeht, was uns alles erwarten wird, jedenfalls den Gläubigen. Ihr Lieben, Ich möchte das nicht abschwächen, aber wir haben eine gute Nachricht, was Gott für Israel in den 40 Jahren getan hat, dass er für sein Volk da war, das will er auch heute tun. Was er damals für Elia in diesen 3,5 Jahren getan hat, das will er heute ebenfalls tun. Was er für meine Mutti getan hat, dass er sie geschützt hat, das will er heute auch tun. Die Bibel sagt uns, der Hüter Israels, er schläft nicht und er schlummert nicht. Und der Daniel sagt in Daniel Kapitel 12, in der letzten Zeit wird sich der Engelfürst Michael aufmachen. Michael ist Jesus Christus und er wird für uns da sein. Ihr Lieben, wir haben eine gute Nachricht. Wir sind nicht alleine. Unser Gott will bei uns sein. Heute, morgen und auch in der Zukunft. Es liegt 60 Jahre zurück. Damals sagte meine Schwester zu mir, Joachim, ich heirate nicht, denn es wird eine furchtbare Notzeit auf die Christen kommen und es wäre schlimm, wenn die Kinder darunter leiden würden. Heute ist diese Schwester über 80 Jahre. Sie hat Kinder, 4 Kinder, die Kinder haben wieder Kinder. Ihr Lieben, nicht Angst mache, steht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht die gute Nachricht. Jesus ist im Kommen und Jesus will mit uns Tag für Tag verbringen, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Lieber Gott, zeige uns immer wieder Orte der Zuflucht, der Geborgenheit und der Stille. Und ich möchte ein Wort aus Psalm zum Schluss vorlesen. Wohl dem Menschen, der sich auf den Herrn verlässt. Möge es so sein in unserem Leben. Amen.